Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, steht vor einer Entscheidung, die sowohl für ihn als auch für sein Volk weitreichende und schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In der letzten Episode haben wir miterlebt, wie die Bewohner von Gibeon sich entscheiden, nicht Krieg gegen das Volk Israel zu führen, sondern mit ihnen einen Bund zu schließen. Und an dieser Stelle fangen wir an, weiterzulesen. Und zwar in Josua Kapitel 10 und dort ab Vers 1. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und an ihm den Bann vollstreckt habe, dass er es mit Ai und mit seinem König ebenso gemacht habe, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte seien, da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Ja, es war größer als Ai und alle seine Männer waren Krieger. Bereits in der letzten Episode haben wir gemerkt, dass das, was jetzt im Land Kanaan geschieht, dass das gehört wird. Die Bewohner dieses Landes kriegen mit, dass Israel durch den Jordan gezogen ist. In 1. Mose Kapitel 5. Und dort ab Vers 1 wird uns das nochmal so deutlich vor Augen geführt. Und es geschah, als alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan im Westen, und alle Könige der Kanaaniter, die am Meer wohnten, hörten, dass der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israel hatte vertrocknen lassen, bis wir hinübergezogen waren, da zerschmolz ihr Herz und es war kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israel. Also all das, was jetzt in diesem Land passiert, das wird gehört, man kriegt es mit. Und jeder muss sich entscheiden, wie er mit dieser Situation umgeht. So auch Adoni-Zedek, der König von Jerusalem. Er kriegt mit, dass Josua Ai eingenommen hat. Er kriegt mit, dass Josua Jericho eingenommen hat. Er kriegt mit, dass Gibeon sich zu den Israeliten geschlagen hat oder auf ihre Seite geschlagen hat, dass sie Frieden mit Israel geschlossen haben und dazu auch noch jetzt in ihrer Mitte sind. Die Bewohner von Gibeon, die vorher mit Jerusalem vielleicht verbunden waren, zumindest oder mit den Bewohnern dieses Landes verbunden waren, die sind jetzt auf der Seite von Israel. Und jetzt muss Adoni-Zedek seinerseits eine Entscheidung treffen, was macht er. Uns wird ja nur mitgeteilt, wie er und die um ihn herum sich fühlen, nämlich sie fürchten sich, sie haben Angst. Und Adoni-Zedek, Vers 3, der König von Jerusalem sandte zu Hocham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, das ist jetzt die Frage, was sagt er zu ihnen? Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen. Und das, was jetzt Adoni-Zedek macht, und wie sich er sich entscheidet, und was er den anderen Königen, den Königen der anderen Städte um ihn herum sagt, das wird die wiederum beeinflussen und sie wiederum vor eine Entscheidung stellen, wie sie sich jetzt in dieser Situation verhalten. Und ich habe so für mich dann nochmal das Lesen angehalten und mich gefragt, was hätte denn der Adoni-Zedek für Möglichkeiten? Jericho hat sich entschieden, verschlossen zu bleiben und sich vor Israel zu verschließen. In der Stadt Jericho hat sich Rahab und ihre Familie ganz anders entschieden. Sie haben gesagt, wir wollen zu eurem Volk dazugehören. Wir wollen diesen Gott anbeten, den ihr anbetet. Lasst uns bitte Teil von euch werden. Das war möglich. Die Bewohner von Gibeon als gesamte Stadt haben sich entschieden, im Gegensatz zu Jericho und zu Ai, haben sich entschieden, Teil des Volkes Israel zu werden. Sie sagen, wir wollen einen Bund mit euch schließen. Wir wollen mit euch gemeinsam in Frieden leben. Was wird Adoni-Zedek den Königen um ihn herum sagen und wie wird er sich entscheiden? Vers 4. Kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Denn es hat mit Josua und mit den Söhnen Israel Frieden gemacht. Das heißt, er hat erstmal noch gar nicht so sehr Israel im Blick, sondern die Gibeoniter. Die sagen, Moment mal, die sind mitten unter uns und die haben sich jetzt auf die Seite Israels geschlagen. Und wenn sie Israel als Feind ansehen, ja, dann haben sie sich auf die Seite der Feinde geschlagen. Also müssen wir jetzt gegen sie kämpfen. Ihr Könige, kommt und helft mir. Und die könnten ja wiederum sagen, nein, wir machen nicht mit, sondern so wie Gibeon werden wir auch einen Frieden oder einen Bund mit Israel schließen. Oder sie sagen, ja, okay, wir gehen auf dein Angebot ein, wir kommen und wir kämpfen. Vers 5. Da sammelten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf. Der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon, sie und alle ihre Heerlager, und sie belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. All diese fünf Könige entscheiden sich, in den Krieg zu ziehen. Und zwar nicht gegen Israel, sondern gegen Gibeon, weil die Gibeoniter sich entschieden haben, mit dem Volk Israel gemeinsame Sache zu machen oder auf der Seite Israels zu sein. Das löst ja wiederum etwas aus. Jetzt müssen die Gibeoniter ihrerseits eine Entscheidung treffen und irgendwie mit dieser Situation umgehen. Sie können ja sagen, oh, tut uns leid, die Entscheidung war nicht gut. Wir merken wirklich, es ist keine gute Idee, bei Israel dabei zu sein. Ja, wir sind doch auf eurer Seite. Oder sie sagen, nein, wir haben die Entscheidung getroffen. Wir werden zu unserer Entscheidung stehen, selbst wenn es diese Konsequenzen hat. Nämlich, dass sich die Städte und die Könige und die Armeen um uns herum jetzt gegen uns wenden und uns jetzt zum Feind werden lassen, was wir vermutlich vorher gar nicht waren. Vers 6. Da sandten die Männer von Gibeon zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen sagen, zieh deine Hände nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf und rette uns und hilf uns. Denn gegen uns haben sich versammelt alle Könige der Amoriter, die im Gebirge wohnen. Das heißt, Gibeon sieht sich nun umgeben von Königen, die gegen ihn kämpfen. Und sie sagen, Israel, hilf uns. Israel, rette uns. Was für eine komische und für mich auch unerwartete Situation, dass es offensichtlich möglich ist, für das Volk Israel in dieses Land hineinzuziehen, sich mit dort lebenden Bewohnern zu verbünden und jetzt nun ihnen zu Hilfe zu eilen oder für sie zu einer Rettung zu werden. So, ich hatte eher so den Blick, wenn Israel da hineinzieht, dann in das Land Kanaan zieht, dann wird Israel so das bedrohte Volk sein. Aber jetzt ist es umgekehrt. Israel wird zur helfenden Hand für einen bedrohten Teil oder für eine bedrohte Stadt oder für ein bedrohtes Volk oder für eine bedrohte Gruppe in diesem Land. Vers 7. Aber auch da könnte man, bevor man weiterliest, sich die Frage stellen, wie wird sich denn jetzt Josua entscheiden? Wie wird sich das Volk Israel entscheiden? Werden sie sagen, ach, Gibeon hat uns doch eigentlich ausgetrickst. Sie haben so getan, als wären sie so ein Volk aus weiter Ferne und die würden sich gerne mit uns verbünden. Und wir haben sogar noch nachgefragt, seid ihr etwa hier aus der Gegend? Nein, 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 schau, wir sind ein Volk weit hergereist und wir haben von euch gehört und wir wollen Teil von euch sein. Naja, gut, okay, wenn es so ist, dann lasst uns ein Bündnis schließen. Ist das jetzt die Chance für Josua und für das Volk Israel zu sagen, oh, Pech gehabt. Also wenn ihr untereinander gegen euch kämpft und Gibeon ausgelöscht wird von den umliegenden Städten, umso besser für uns. Ein Problem, das wir nicht selber lösen müssen, sondern das jemand anders für uns löst. Oder stehen sie zu ihrem Bündnis und sagen, wir haben einen Bund geschlossen, wir haben ein Versprechen abgegeben. Jetzt bedeutet dieses Bündnis oder dieses Versprechen, dass das Konsequenzen nach sich zieht, mit denen wir eben nicht zufrieden sind oder die uns eben nicht gut tun. wie wird sich Josua entscheiden? Da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Offensichtlich sagt Josua, wir stehen zu unserem Wort, wir stehen zu unserem Bündnis, wir helfen unserem Bündnispartner, denn er ist bedroht. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben. Kein Mann von ihnen wird vor dir standhalten. Auch interessant jetzt für mich zu merken, dass Gott mit Josua spricht und ihn ermutigt in seiner Entscheidung. Denn Josua und das Volk gehen jetzt oder treten jetzt in eine kriegerische Auseinandersetzung, die sich jetzt ausweitet in diesem Land. Jericho wurde eingenommen, Ai wurde eingenommen, aber jetzt geht es um 5 Könige, die gegen einen König kämpfen. Und sie gehen jetzt da hinein und werden dann mittendrin in diesem Konflikt sein, der möglicherweise sich ausweitet, vielleicht sich viel zu schnell ausweitet, schneller als notwendig gewesen. Und Josua kam plötzlich über sie. Die ganze Nacht war er von Gilgal hinaufgezogen. Der Herr aber verwehrte sie vor Israel. Und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Bet-Horon und schlug sie bis Aseka und bis Makeda. Und es geschah, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bet-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab, bis Aseka, sodass sie umkamen. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Also offensichtlich ist Josua und Israel nicht alleine in diesem Kampf gegen diese Könige, sondern Gott, der Herr, greift direkt ein. Und die Wirkung, die Gott und sein Handeln hat, die ist größer, was die Niederlage angeht, als das, was Josua und die Armee diesen Völkern herbeigeführt haben. Vers 12. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab und sagte vor den Augen Israels, Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. So beim Lesen dieser Geschichte, gerade auch so dieser Episode in dieser Kampfsituation zwischen Israel und den Völkern, den Amoritern, geschieht etwas, was ja eigentlich gänzlich unerwartet ist, oder? Also völlig auch außerhalb unserer Erfahrung. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen. Offensichtlich löst das Gebet von Josua ein Ereignis aus, das wir aus unserer Erfahrung der Bewegung von Sonne und Mond nicht kennen. Zumindest ich habe es noch nicht erlebt. Und auch der Autor sagt uns in Vers 14, und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. Offensichtlich geschieht hier etwas mit den Naturgewalten, was weder vorher noch danach mehr passiert ist. Und der Autor bemüht sich auch, uns jetzt nicht zu erklären, wie das passiert ist, dass die Sonne stillstehen kann und der Mond und das Ganze etwa einen ganzen Tag dauert, fast so, als würde die Zeit einfach angehalten werden, damit dieser Kampf sich vollziehen kann, damit Israel den Kampf gewinnen kann. Oder wie der Autor es formuliert, denn der Herr kämpfte für Israel. Dadurch geschieht dieses Naturereignis, dieses Wunder. Und dann geht aber auch alles wieder seinen normalen Lauf. Aber wie das passiert ist, oder ein Beweis dafür, dass es passiert ist, und das sind ja so Fragen, die uns als moderne Leser interessieren. Ja, wie ist das denn möglich, dass die Sonne stillstehen kann und dass der Mond stillstehen kann? Wie kann man das denn naturwissenschaftlich erklären? Keine Erklärung dafür. Und wie ist das denn zu beweisen, dass es so passiert ist? Kein Beweis möglich. Zumindest nicht in meinem Sichtkreis oder dass ich davon wüsste, wie man das jetzt beweisen kann. Aber dem Autor ist hier wiederum gar nicht so entscheidend das Wie, sondern das Warum das geschehen ist. Das ist für ihn eigentlich viel interessanter. Und die Begründung, die er gibt, ist, der Herr kämpfte für Israel. Gott war auf der Seite Israels und hat für Israel gekämpft in dieser Situation. Denn Israel entscheidet sich, Gibeon zu helfen, denn Gibeon ist in einer Not. Sie werden angegriffen und sie sagen, bitte helft uns, rettet uns, denn wir sind in Not, wir werden angegriffen, wir werden bedroht. Helft uns, dass wir nicht sterben. Vers 15. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück. Jene fünf Könige aber flohen und versteckten sich in der Höhle zu Makkeda. Da wurde dem Josua mitgeteilt, die fünf Könige sind gefunden worden, versteckt in der Höhle zu Makkeda. Und Josua sagte, wälzt große Steine an den Eingang der Höhle und stellt Männer an ihr auf, um sie zu bewachen. Ihr aber, ihr steht nicht still, sondern jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachhut. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Und es geschah, als Josua und die Söhne Israel ihnen endgültig eine schwere Niederlage zugefügt hatten, bis sie völlig aufgerieben waren. Die Entronnenen von ihnen aber entkamen in die befestigten Städte. Da kehrte das Volk in Frieden zu Josua zurück in das Lager zu Makkeda. Niemand spitzte seine Zunge gegen die Söhne Israel. Die fünf Könige können fliehen. Josua sagt, sie sind in der Höhle, dann lasst sie in dieser Höhle sein, macht den Eingang zu, bewacht den Eingang und jagt diejenigen, die noch da sind von der Armee. Jagt ihnen nach und bezwingt sie. Das Volk jagt dieser Armee nach. Einige schaffen es dennoch, in die befestigten Städte zu entkommen. Aber dennoch, das Volk hat gesiegt. Und es wird ja fast so ironisch jetzt formuliert, so niemand spitzte seine Zunge mehr gegen die Söhne Israel. Das Volk steht stabil da. Keiner traut sich, das Volk zu provozieren oder etwas gegen das Volk zu sagen. Vers 22. Und Josua sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt diese fünf Könige aus der Höhle zu mir heraus. Sie taten es und brachten diese fünf Könige aus der Höhle zu ihm heraus. Den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von Eglon. Und es geschah, als sie diese Könige zu Josua herausgebracht hatten, da rief Josua alle Männer von Israel zusammen und sagte zu den Anführern der Kriegsleute, die mit ihm zogen, tretet heran, setzt eure Füße auf die Nacken dieser Könige. Da traten sie heran und setzten ihre Füße auf ihre Nacken und Josua sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig. Und da ist so wieder dieses Thema, dachte ich mir beim Lesen, das eigentlich von Anfang an das Buch Josua durchzieht. Josua Kapitel 1, Vers 6, da sagt Gott zu Josua, sei stark und mutig. Vers 7, nur sei recht stark und mutig. Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr ist mit dir, dein Gott, wo immer du hingehst. Vers 18 sagt das Volk zu Josua, nur sei recht stark und mutig. Kapitel 8, Als das Volk sich aufmacht, Ai einzunehmen, sagt Gott zu Josua: Fürchte dich nicht und erschreck nicht. Auch hier in diesem Kampf, in Vers 8 haben wir es gerade gelesen, und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen. Offensichtlich sind nicht alle so stabil, dass sie nicht die Angst und die Furcht packen kann. Sowohl die Völker als auch Israel. Und wir haben das erlebt, als Israel Ai nicht eingenommen hat, dass das Herz des Volkes zerschmolzen ist. Das Volk hat es mit der Angst zu tun bekommen. Kapitel 7, Vers 5, da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Auch Josua dann in den darauffolgenden Versen ist verzweifelt und sagt: Herr, was soll das? Warum sind wir in dieses Land gezogen? Damit wir hier sterben? Sowohl die Völker als auch Israel im Gesamten, aber auch im Einzelnen, Josua und jetzt in dem Fall die Anführer der Kriegsleute, alle können es mit der Angst zu tun bekommen. Alle können Furcht haben. Und wozu Josua sich hier entscheidet, ist, dass er sagt: Schaut euch diese Niederlage an. Wir haben sie bezwungen. Fürchtet euch nicht. Erschreckt nicht, sei stark und mutig, denn genauso wie der Herr mit allen euren Feinden, genauso wird der Herr mit all euren Feinden verfahren, gegen die ihr kämpft. Danach erschlug Josua sie. Er tötete sie und hängte sie an 5 Bäumen auf, und sie blieben an den Bäumen aufgehängt bis zum Abend. Und es geschah zur Zeit des Sonnenuntergangs, da befahl Josua, und man nahm sie von den Bäumen herab und warf sie in die Höhle, wo sie sich versteckt gehalten hatten. Und man legte große Steine vor dem Eingang der Höhle, die noch bis zum heutigen Tag da sind. Es ist nicht leicht, solche Verse zu lesen. Es ist nicht leicht, zuzulassen oder akzeptieren, dass sich das Volk damals in der Tat im Krieg befand. Und ich merke es an mir selber, wenn ich so diese Geschichten lese, dann zucke ich zusammen und denke mir, boah, da starben Menschen, die wurden jetzt getötet, die wurden aufgehängt, die wurden dann in diese Höhle geworfen, Steine davor, und das war's. Es ist Krieg. Vers 28. Und Josua nahm am selben Tag Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und an seinem König und an der Stadt und an allem Leben, das in ihr war, vollstreckte er den Bann. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Und er machte es so mit dem König von Makkeda, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Makkeda nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr gab auch dies in die Hand Israels mitsamt seinem König. Und er schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alles Leben, das darin war, und ließ keinen Entronnenen darin übrig, und er tat seinem König, wie er dem König von Jericho getan hatte. Und dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachisch. Jetzt ziehen sie von einer befestigten Stadt zur anderen und nehmen nun diese ganzen Städte mit ihren jeweiligen Stadtkönigen ein. Wir sind im Krieg. Und er belagerte es und er kämpfte gegen es, und der Herr gab Lachisch in die Hand Israels, und er nahm es am zweiten Tag ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alles Leben, das darin war, genauso wie er Libna getan hatte. Damals zog Horam, der König von Geser, herauf, um Lachisch zu helfen, aber Josua schlug ihn und sein Volk, sodass keiner entrinnen konnte. Auch Geser wird mit eingenommen. Dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Lachisch nach Eglon. Und dort geschieht dasselbe. Vers 36. Dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Eglon nach Hebron hinauf. Und sie kämpften gegen es und nahmen die Stadt ein. Vers 38. Dann wandte sich Josua und ganz Israel mit ihm nach Debir und kämpfte gegen es. Und er nahm es ein mitsamt seinem König und allen seinen Städten. Vers 40, so schlug Josua das ganze Land, das Gebirge, das Südland, die Niederung, die Berghänge und alle ihre Könige. Jetzt kommt so eine Zusammenfassung. Josua nimmt all diese Städte ein. An allem Lebenden vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels, geboten hatte. Und Josua schlug sie von Kadesh Barnea bis Gaza und das ganze Land Goshen bis Gibeon. Und alle diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück. Es ist nicht leicht, sich in diese Situation hineinzubegeben. Und wir hatten es auch schon bei den Geschichten vorher, das an sich heranzulassen, dass hier in der Tat Menschen sterben, dass Krieg herrscht, dass Völker gegeneinander kämpfen und dass Israel da mittendrin ist. Ich versuche so für mich beim Lesen dieser Geschichten auch immer wieder diesen großen Blick nicht aus den Augen zu verlieren. Dieser Blick, der Jahrhunderte zurückgeht. In 1. Mose Kapitel 15, als Gott mit Abraham spricht, als Gott mit Abraham einen Bund schließt, da wird so dem Abraham dieser Blick in die Zukunft gegeben. 1. Mose Kapitel 15, Vers 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Jetzt so zurückblickend ist es so die Zeit, die das Volk in Ägypten verbracht hat. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Israel kämpft Jahrhunderte später jetzt gegen die Amoriter oder umgekehrt. Ist eigentlich umgekehrt. Müsste ich es umgekehrt formulieren. Die Könige der Amoriter, die entscheiden sich, gegen Israel zu kämpfen. Und es herrscht Krieg. Und diese Städte werden eingenommen. Aber offensichtlich gibt es einen großen Bogen, einen Blick auf Geschichte, einen Blick auf die Geschichte von Völkern aus der Perspektive dieses Wesens, das wir Gott nennen. Der sagt: Moment, die Schuld hier ist noch nicht voll. Es muss noch was Zeit vergehen, es muss gewartet werden. Gibt es wirklich einen Blick aus der Perspektive Gottes, der nicht nur die Geschicke einzelner Menschen lenkt, sondern die Geschicke ganzer Völker? Sodass Zeiten kommen, auch für Völker? Und da merke ich, dass ich als Einzelner, dass mir dieser Blick, dass mich dieser Blick eigentlich überfordert, dass ich ihn gar nicht habe, sondern dass ich dann auch letztendlich in ein Vertrauen mich hineingebe oder aus einem Vertrauen lebe, dass Gott Geschichte, Völker, Menschen, Einzelne, sie und mich in seiner Hand hat. Und aus dieser Ruhe heraus kann ich loslassen und abgeben. Und die Geschichte weiterlesen und da möglichst dranbleiben, um zu sehen, was ist passiert, was wird geschehen, wie ist Gott, wie ist der Mensch, der Einzelne und was ergibt sich daraus für mich. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal bei Glauben Geschichten.